Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und dazu begrüßt sie heute Tanja Leske. Ein Journalist aus Wales reiste in den 1930er Jahren mehrfach in die Ukraine und bezeugte dort den Holodomor, das Sterben vieler Millionen Menschen an Hunger. Jetzt ist eine Biografie über ihn erschienen. Außerdem schauen wir in einen Roman, der sich einem Protagonisten der Lebensreformbewegung vor 100 Jahren widmet. Geschrieben hat ihn der Österreicher Felix Kucher. Und vor all dem schauen wir nach Dänemark. Josefine Klugart ist eine vielversprechende Nachwuchsautorin, die mit einem poetischen, assoziativen Stil und ihrer Konzentration auf weibliche Lebenswelten vielen als Nachfolgerin von Virginia Woolf gilt. Sie hat nach einem schmalen Debütroman nun einen sehr umfangreichen zweiten Roman geschrieben, New Forest, und Hans von Trotha hat den für uns gelesen.
Einer von uns schläft, hieß Josefine Klugarts erster Roman in deutscher Übersetzung, im Original 2017, auf Deutsch 2019 erschienen. Die 1985 geborene Dänin hat mit dem Buch über eine unglückliche Liebe viele überrascht. Mit ihrem jüngsten Werk New Forest wird sie das wohl erst recht tun. Nicht nur hat sich der eigenwillige Stil, der schon das Debüt auszeichnete, weiter verfestigt, ausdifferenziert und entwickelt. Die Autorin lässt ihn sich hier auf satten 560 Seiten entfalten, um ihren New Forest, ihren neuen Wald auszuloten. Es ist ein literarischer Wald, ein Wald aus Metaphern und Bildern, aus Gedanken und Assoziationen, dabei ein psychologisches, vor allem aber ein sprachliches Vexierbild von Lichtphänomenen und Schattierungen, von Setzungen und Widersprüchen, Spiegelungen und Variationen.
Auf einen Zettel schrieb ich: Ich durchquere den Wald, der Wald durchquert mich. Trotzdem gehöre ich eher zum Wald als der Wald zu mir. Ja, so muss es sein.
Klugarts Art zu erzählen irritiert zunächst einmal mehr, als es erklären würde. Es unterläuft klassische Leseerwartungen und es erfordert Konzentration. Man kommt nicht weit, wenn man sich dem Buch über eine Inhaltsangabe nähert. Versucht man es pflichtgemäß trotzdem, ist erst einmal festzustellen, dass es, zumindest vordergründig, drei Geschichten sind, die hier erzählt oder zumindest angedeutet oder, sagen wir, reflektiert werden. Die eines Mädchens, das auf einer Englandreise durch den New Forest reitet, die einer jungen Frau, die in einer komplizierten Beziehung vor der Frage steht, ob sie Kinder bekommen möchte, und die einer älteren Frau, die ihren kranken Mann pflegt und ihn auch tot im offenen Sarg noch bei sich im Wohnzimmer haben will. Es sind also drei Phasen im Leben einer Frau, die hier weit über das Individuelle hinausgehend ausgelotet werden. Sie verweben in diesem umfassenderen, höheren Anspruch, den auch, ja vor allem die Sprache markiert, zu einer Erzählung, zu einer Erkundung, wie es ist und was es bedeutet, Frau zu sein, was es bedeutet, Mensch zu sein, zu leben. Eine ihrer Protagonistinnen lässt Josefine Klugart aussprechen:
Wirklich aber ist, dass das Leben, das F und ich zusammen geführt haben, ständig zwischen Traum und Aufreiben der Wirklichkeit hin und her pendelte.
Da folgen die Figuren der Poetik der Autorin. Je aufreibender die Wirklichkeit scheint es, desto traumaffiner wird die Metaphorik von Josefine Klugarts Erzählen, das sich wie ein breiter, ruhiger Fluss durch den Wald schiebt, den es dabei entstehen lässt.
Sie wusste, man musste in Richtung der Dunkelheit schwimmen, wenn man durchs Eis bricht. Ganz im Gegensatz zu dem, was man instinktiv tun würde, muss man zur Dunkelheit schwimmen, denn das Eis ist heller als die Welt.
Ein Haus auf einer Lichtung spielt eine zentrale Rolle, und in der Mitte des Buchs ist Mittsommernacht. Licht wird in unzähligen Varianten und Variationen auserzählt.
Man konnte das Licht im Winde hören,
heißt es einmal, ein anderes Mal:
Im Wind kann sich ein Licht auftun, genau wie der Klang einer Glocke darin existieren kann.
Klugarts Figuren reisen, so sind sie den unterschiedlichsten Lichtphänomenen ausgesetzt, auf den Lofoten, auf Mallorca oder in Malaga zum Beispiel. Aber es ist nicht entscheidend, wo sie sich befinden, sondern was dort mit ihnen, gemeint ist in ihnen, geschieht. Denn das ist es, was das Licht in Klugarts Erzählen zutage fördert.
Draußen veränderte sich das Licht nur langsam. Vereinzelte Wolken glitten über den Himmel, warfen ihre Schatten ins Meer wie eine abgetragene Haut, wie die Aura, die in den letzten Stunden eines Wintertags die Bäume umgibt. eine gelbliche Aura aus Licht und Verschmutzung zwischen Bäumen und Himmel. Der Rest der Landschaft war kühl und farbentleert, als wäre die ganze Farbe durch eine Art Blutsturz aus dem großen Körper gewichen, der die Welt ist.
Es klingt wie eine Reflexion des eigenen Schreibens, wenn Klugart eine ihrer erzählenden Frauen sagen lässt:
Sie denkt, die Natur spricht mit uns in einer Sprache, die wir noch nicht verstehen, aber auch nicht überhören können.
Licht ist in dieser Sprache, in diesem Wald aus Metaphern, aber nicht nur das Gegenteil von Schatten oder Dunkelheit. Es ist nicht zu fassen, nicht zu orten. Es zieht sich zurück und ist dann doch überall schon wieder da.
Licht.
So ist denn auch schlicht der letzte Absatz dieses langen Texts überschrieben. Und die allerletzten Sätze lauten:
Du tauchst hinter den Stämmen auf wie eine Sonne. Du hattest nicht gehört, was ich sagte. Nach dem Schwimmen in dem kalten Wasser waren wir noch immer außer Atem. Der Frühling ist endlos, er erstreckt sich in alles. Hier ist ein blauer Stein, sagst du. Er gehört dir, sagst du. Du reichst ihn mir wie Licht.
Josephine Klugarts Sprache verlangt danach, dass man sich zu ihr verhält. Man kann ihre Intensität und Schönheit bewundern, bisweilen aber auch das Bedürfnis entwickeln, sich gerade dem entziehen zu wollen. Ein klares Zeichen für die Kraft und eine nicht alltägliche Präsenz und Stärke, die dieses unverwechselbare Erzählen ausmachen.
So das Urteil von Hans von Trotha zu Josephine Klugarts neuem Roman New Forest, aus dem Dänischen übertragen von Peter Urban Halle, erschienen im Verlag Mattes und Seitz in Berlin, 556 Seiten, Kosten 28 €. Der Name Karl Wilhelm Diefenbach war lange Zeit vergessen, aber um 1900 rum, da hat er ziemlich viel Furore gemacht, als Künstler, als Reformer und offenbar auch immer wieder mit seinem skurrilen Auftreten. Seine Vorträge zur gesunden Ernährung und für ein Leben zum Beispiel ohne Ehezwang hielt er gekleidet in eine Wollkutte und in strohgefütterten Gummistiefeln. Diefenbach gründete mehrere lebensreformerische Kommunen. Eine davon wurde zum Vorbild des berühmten Monte Verita bei Ascona. Felix Kucher lebt in Klagenfurt und in Wien und in seinem neuen Roman Vegetarianer geht es um eben diesen Karl Wilhelm Diefenbach. Julia Schröder stellt uns den Roman vor.
Ein starker Auftritt, den der Mann da hinlegt. Ein Auftritt in der Art eines alttestamentlichen Propheten mit wallendem Haupthaar. Auch das härene Gewand fehlt nicht. Aber was dieser Prediger in einem Münchner Saal um 1880 verkündet, ist nicht der Glaube an den Gott des Alten Testaments, sondern eine ganz andere Überzeugung, die allerdings mindestens so feurig daherkommt.
Darum, so rufe ich euch endlich zu, ändert euren Sinn, bessert euer Wesen, kehret um zur Natur, wie es Rousseau schon vor 100 Jahren gefordert hat. Esset die Früchte der Erde, wandelt nackt, lasst euch von nichts anderem als Licht, Luft und Wasser heilen.
Der Volksredner ist Karl Wilhelm Diefenbach, verkannter Künstler und mit seiner Heilslehre eines konsequent veganen Lebensstils, freier Liebe, Nudismus und Naturheilkunde ein Ahnvater der Alternativkultur. Oder besser gesagt, es ist Diefenbach, wie der österreichische Autor Felix Kucher ihn sieht, der die historische Figur, geboren 1851 als Sohn eines Zeichenlehrers im hessischen Hadamar und 1913 auf Capri gestorben, zum Helden seines neuen Romans »Vegetarianer« gemacht hat. Der donnernde Auftakt des Buchs mit Diefenbachs rhetorischem Effektstück ist vielversprechend, nicht zuletzt, weil darin allerlei zur Sprache kommt, das deutlich an gegenwärtige Diskurse erinnert. Diefenbach und seine Jünger lehnen die ärztliche Pillendreherei im Allgemeinen und jeden Impfzwang im Besonderen ab. Sie setzen auf die Selbstheilungskräfte, die sie mit Lichtbädern im Adamskostüm stärken und glauben sich im Besitz tieferer Einsicht, weil sie eifrig die Schriften wie die Praxis selbsternannter Heilkundiger und Körnerpäpste studieren. Nach dem Vorbild des Wasserpfarrers Kneipp sind in jenen Jahren zunehmend sektiererisch auftretende Autodidakten im Schwange und machen dem Konkurrenz, was ein paar Jahrzehnte später als Schulmedizin verunglimpft werden wird. So weit, so aktuell. Leider widersteht der Autor nicht immer der Versuchung, die geschilderten Episoden auf diesen Aktualitätsbezug hinzubürsten. Dabei gibt er sich viel Mühe, die Zeitstimmung vor der Jahrhundertwende lebendig werden zu lassen. Die Sprache des Romans verbindet spätgründerzeitliche Markigkeit mit nietzscheanischer Emphase und dem Bildungszitat, wie es typisch für nach höherem strebende Sprosse des Kleinbürgertums wie Diefenbach war. So absichtsvoll dies geschieht, so unbeabsichtigt entsteht als Grundton eine ihrerseits angestaubt wirkende Ironie, die auf Dauer ermüdet und mit mancher Stilblüte verärgert. Die Dauerironie hat auch zur Folge, dass der Hauptfigur Diefenbach wenig geschenkt wird, etwa wenn es um die tatsächlichen oder eingebildeten Leiden des lebenslang Kränklichen, von seinen Frauen und ständiger Geldnot geplagten, von Spöttern als Kohlrabi-Apostel geschmähten geht.
Weder taucht er seine Hände in die Waschschüssel, noch führt er einen Kamm an sein Haar. Mit klagenden Worten über sein Schicksal im Allgemeinen und über die Magenschmerzen im Besonderen macht er jedes Gespräch mit seinen Jüngern unmöglich. Diese vertreiben sich indessen etwas ratlos die Zeit mit Reden über die Zukunft des Menschengeschlechts.
Früher oder später fragt man sich, warum Felix Kucher sich dieser Jammergestalt überhaupt widmet. Irgendwann scheint er sich das selbst gefragt zu haben. Je weiter die Nacherzählung von Lebensstationen fortschreitet, desto mehr erinnert das biografische Porträt eher an Malen nach Jahreszahlen, zumal getreulich Buch geführt wird über geschichtliche Ereignisse. Sprengstoffanschlag auf den österreichischen Kaiser, König Ludwig von Bayern ertrinkt, Dreikaiserjahr und so weiter. Insbesondere vermittelt sich in dieser Darstellung nicht, ob die symbolistischen Gemälde des erst vor wenigen Jahren wiederentdeckten Karl Wilhelm Diefenbach nun eigentlich dem hohen Anspruch ihres Urhebers entsprechen. Den Schlusspunkt setzt der Autor bereits 1892 mit Diefenbachs großer Ausstellung im Österreichischen Kunstverein. Der Zulauf war enorm, aber wegen eines Betrugsmanövers des Direktors ging der Künstler all seiner Werke verlustig. Den weiteren Lebensweg durch halb Europa bis nach Ägypten und durch immer neue finanzielle, persönliche und amoröse Klemmen handelt Kucher in der Nachbemerkung einigermaßen lieblos ab. Den Modepropheten und Verkündern der Lebensreform in den Bohème-Kreisen des Fin de Siècle haben sich schon einige Schriftsteller gewidmet, so Thomas Mann, dem Felix Kucher offensichtlich nacheifert. Aber in Vegetarianer offenbart sich, ähnlich wie vor einigen Jahren in Klaus Modigs Rilke-Demontage »Konzert ohne Dichter«, ein Irrtum. Er liegt in der Verwechslung eines lediglich ironischen Stils mit einer Welthaltung, die um den historischen Abstand zum Denken und Fühlen früherer Zeiten weiß und ihnen erzählend trotzdem gerecht zu werden versucht. Genau dies wird in Kuchers Roman fortgesetzt unterlaufen von augenzwinkernder Überheblichkeit.
Meint Julia Schröder zu Felix Kuchers neuem Roman Vegetarianer, erschienen im Picus Verlag in Wien, 232 Seiten, 24 Euro. Gareth Jones war ein Journalist aus Wales, der in seinem kurzen Leben Geschichte schrieb. Er war nämlich einer der ersten und einer der wenigen westlichen Journalisten, welche die Hungersnot in der Ukraine in den 1930er Jahren beschrieben. Ob es sich hier um eine Form des Genozids handelte, ist wissenschaftlich und politisch immer noch umstritten. Tatsache ist, es hat lange gedauert, bis das Massensterben bekannt wurde. Und noch heute mag es sein, dass viele, auch informierte Menschen, das Wort Holodomor zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem neuen Ukraine-Krieg hören. Über Gareth Jones ist soeben eine politische Biografie erschienen. Autor ist der polnische Journalist Mirosław Lekwa. Ich habe den Lektor Bernd Henninger gefragt, wie Gareth Jones die Situation in Russland denn vorgefunden hat auf seinen Reisen zwischen 1930 und 1933.
Ja, man kann sagen, dass er die Situation jedes Mal um einiges dramatischer vorgefunden hat. Die erste Reise war ja schon 1930. Da hat er zwar auch schon Versorgungsengpässe und Mängel und Probleme festgestellt, aber natürlich noch längst nicht die Situation, die dann durch die Missernten, die eingetreten waren, 31 und 32, die sich dann verschärft hatte. Deshalb war dann die Lage eine ganz dramatische, als er 33 unterwegs war, als er ja auch aus dem Zug ausgestiegen ist, verbotenerweise. Also er ist 70 Kilometer vor Charkiw aus dem Zug raus, weil er einfach wissen wollte, was ist wirklich los auf dem Land, was ist los auf den Dörfern, in den Kolchosen. Und hat dann wirklich eine Fußwanderung gemacht, mit unzähligen Leuten gesprochen und hat sich da ein Bild verschafft. Und da war eben die Situation schon ganz angespannt. Die Menschen sagten zu ihm, wir warten auf den Tod.
Er hat es ja auch sehr früh auf die Zwangskollektivierungen der Sowjetunion zurückgeführt. Auch darauf, dass Getreide abtransportiert wurde oder verkauft wurde. Wie akkurat war diese frühe Einschätzung denn?
Ja, die war schon zutreffend, wenn vielleicht auch inzwischen natürlich da viel an Forschung passiert ist und das Bild sich heute wahrscheinlich differenzierter darstellt. Es kamen ja viele Dinge zusammen. Es waren einmal diese Missernten, es war die Zwangskollektivierung und es war natürlich dieser gewaltige Export von Getreide ins Ausland, damit Stalin Devisen bekam, damit Stalin Maschinen bekam für die von ihm geplante Industrialisierung. Und all dies hat er ja ungeheuer brachial, brutal, kann man sagen, vorangetrieben.
Gareth Jones hat dann im März 1933 in Berlin eine Pressekonferenz gegeben und hat die Welt über die Vorgänge in der Ukraine informiert. Das fand viel Beachtung. Es waren Korrespondenten tatsächlich aus aller Welt da und alle haben darüber geschrieben. Was ist denn dann passiert? Wie hat der Rest der Welt denn dann reagiert?
Ja, das ist sehr interessant, wie der Rest der Welt reagiert hat. Es war nämlich eine Mischung aus Betroffenheit und Abwehr. Und zwar muss man sich vorstellen, dass zum Beispiel gerade dieser Walter Durant, amerikanischer Korrespondent in Moskau, sehr Stalin-freundlich war und sofort versucht hat, all dies, was Jones da bekannt gemacht hat, zu bagatellisieren, kleinzureden. Und das nicht nur ganz allein, er hat auch mit anderen Kollegen, Korrespondentenkollegen in Moskau, die alle so etwas gepäppelt waren von dem dortigen Pressekommissar Umansky, Konstantin Umansky. Und da hat eben eine ganz starke Abwehr gegen die Erkenntnisse von Jones eingesetzt.
Das ist ja ein Thema, das uns bis heute begleitet. Kann man dieses Buch denn auch vor dem Hintergrund des heutigen Kriegs in der Ukraine lesen?
Unbedingt, unbedingt. Also ich denke, man kann den ganzen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, muss man in diesem Zusammenhang sehen. Denn das Verhältnis von Ukraine und Russland ist natürlich ganz stark geprägt durch diese traumatische humanitäre Katastrophe der 30er Jahre.
Die Biografie, über die wir sprechen, erreicht uns ja über den Umweg von Polen. Der polnische Journalist Mirosław Wlekwa hat sie geschrieben. Auf welche Quellen konnte er sich denn stützen?
Er konnte sich also auf eine reiche Quellenlage stützen. Einmal sind die Tagebücher von 1933 von Jones, die sind tatsächlich gedruckt worden, sind im Druck erschienen. Dann gibt es Briefe, dann gibt es seine gesamten Notizbücher, die sind in der walisischen Nationalbibliothek in Eberswitz aufbewahrt. Also auf all dies konnte der Autor zurückgreifen.
Es ist ja ein sehr lebendiges Buch geworden, also es werden viele Situationen nachempfunden, man taucht auch in dialogische Situationen ein. Was ist denn für Sie der Mehrwert einer solchen Publikation?
Ja, der Mehrwert ist natürlich, dass man den historischen Vorgängen sehr nahe kommt. Dadurch, dass Jones seinerzeit schon seine Artikel auch sehr lebendig geschrieben hat, man muss sich ihn auch einfach als einen ganz lebendigen, quirligen, neugierigen, jungen Journalisten vorstellen, der wirklich auf die Straße gegangen ist, der mit Leuten geredet hat, mit jungen Menschen, mit alten Menschen, der einfach wissen wollte, was los ist. Und der hat natürlich seine Artikel auch in dieser sehr lebendigen Weise verfasst. Und das gibt uns heute die Chance, diese historischen Vorgänge aus der Nähe zu erleben.
So, der Lektor Bernd Henninger über die politische Biografie zu Gareth Jones, Chronist der Hungersnot in der Ukraine 1932 bis 1933. Sie wurde aus dem Polnischen übersetzt von Benjamin Völkel. Und der hat mir vor der Sendung erzählt, dass er damit auf eigene Initiative angefangen hat, lange bevor die Ukraine erneut in den Fokus der Weltöffentlichkeit geraten ist. Das Buch ist 380 Seiten stark und kostet 26 Euro, erschienen im Osburg Verlag in Hamburg. Und das war's im Büchermarkt. Literatur gibt es natürlich auch am Wochenende. Morgen begrüßt sie Ute Wegmann mit den besten 7 Büchern für junge Leser. Im Juli ist unter anderem Jakob Wegelius mit dabei. Seine charmante Gorilladame Sally Jones gerät in die Fänge einer Schmugglerin. Mehr dazu morgen ab 16.05 Uhr. Und am Sonntag um 16.10 Uhr eine Sendung zu Ehren des Lyrikers Jürgen Becker. Anlass ist sein 90. Geburtstag. Hier verabschiedet sich Tanja Lieske.